Weiter wachsen als Kita-Fachkraft. Der Podcast für Fachkräfte und Leitungskräfte in der Kita. Wir nehmen dich mit in die pädagogische Praxis und sprechen mit ExpertInnen deutschlandweit über Themen, die deine Kita-Welt bewegen. Wir, das sind Lea Wedewart und Daniela Kock und wir freuen uns, dass du wieder dabei bist. Dieser Podcast wird präsentiert von der Pediko-Akademie.
Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Weiterwachsen als Kita-Fachkraft von der Pediko-Akademie. Ich heiße euch alle herzlich willkommen. Hallo Daniela, schön, dass du auch wieder da bist. Ja, wir haben heute einen Gast eingeladen, eine Gästin, Lena Breidenbach, und es geht um das Thema bedürfnisorientierte Pädagogik oder BO in der Kita. Lena, magst du einmal ganz kurz sagen, wer du bist?
Hi, genau. Mein Name ist Lena Breidenbach und ich komme ein bisschen sozusagen mit meiner Podcast-Figur Kaki im Schlepptau. Ich bin Rehabilitationspädagogin von der Ausbildung her und habe ein paar Jahre in der Kita gearbeitet, habe selber 3 Kita-Kinder gehabt in der Zeit, 3 eigene, also vormittags und nachmittags die gleiche Soße, und habe alles, was ich für meine eigenen Kinder gelernt habe, zum Teil aus der Not heraus, rund um BO. Und ich war da wirklich in einem intensiven Selbststudium, dann versucht, in die Kita zurückzutragen, in eine Regelkita zurückzutragen, und bin jetzt seit ein paar Jahren darüber hinaus sowohl mit eben dem bedürfnisorientierten Kinderpodcast Kaki und, was mit Kita, also Kaki geht in die Kita und kommt irgendwann in die Schule und die kleine Schwester geht in die Kita, aber sonst hat das mit Kita nichts zu tun. Und eben mit Fort- und Weiterbildung rund um Bedürfnisorientierung, Kommunikation, was dann alles so da dran hängt für Kita, und rund um Neurodivergenz für Eltern. Genau.
Okay.
Darum rankt sich so.
Ja, vielen Dank. Vielleicht schließen wir da gleich die nächste Frage an. Was hat dich denn dann so zur BO gebracht? Also vermutlich die eigenen Kinder, hast du ja gerade auch schon so gesagt. Gab es so andere Anlässe oder Impulse, die dich da hingebracht haben zur BO?
Also bei mir ganz klassisch, glaube ich, wie bei vielen, vielen Menschen, das Wunschkindbuch. Mhm. Zuerst, oh je, ich wachse, was schon mal ganz viel gebracht hat. Und und dann kam das Wunschkind und war so ein Augenöffner, Türöffner hin zu einer anderen Welt und einer anderen Pädagogik. Es war natürlich auch super spannend. Mein eigenes Pädagogikstudium war noch gar nicht so wahnsinnig lange her. Und dann fange ich da an zu lesen und merke, ach guck mal, das sind zum Teil Fachkräfte und Eltern, aber zum Teil auch einfach ausschließlich Eltern. Und die schreiben Dinge, die mit dem, was ich in der Pädagogik gelernt habe, überhaupt nicht so wahnsinnig d'accord gehen an vielen Stellen. Und ich glaube das aber mehr. Das klingt für mich schlüssiger. Ich erlebe dann eben auch jeden Tag, dass das mehr stimmt, mehr passt. Und also genau die Frage, warum dann Bedürfnisorientierung wirklich aus der Not heraus. Es gibt ja Kinder, und es ist ganz spannend für mich immer wieder, das in der Kita zu sehen. Es gibt Kinder, bei denen läuft's. Mhm. Und da kannst du sagen, geh mal Hände waschen, und dann gehen die Kinder Hände waschen. Ungefragt, einfach so. Bleiben nicht eine halbe Stunde stehen und verträumen sich. Kommen einfach wieder, ja, und setzen sich an den Tisch und essen mit. Ja, die hatte ich nicht. genau. Und ich glaube, dass BO, es gibt Familien und Kitas und Situationen, für die ist BO so ein bisschen der Goldstandard, das Sternchen, das Superplus. Und es gibt Kontexte, Settings, Familien, Kinder, da ist BO so ein bisschen, für mich war es gefühlt überlebensnotwendig. Hm. Wir hätten uns massiv aneinander aufgerieben und uns wirklich das Leben schwer gemacht. Ich würde mir in der Kita mit einigen Kindern, also mit einem Tag die Woche bin ich noch in der Kita, ich würde mir da mit einigen Kindern sehr das Leben schwer machen, wenn ich es nicht bedürfnisorientiert angehen würde.
Ja, das ist auch, ich beschäftige mich ja auch viel mit der BOP, sagen wir ja, bedürfnisorientierte Pädagogik. Und da verstehen viele nicht, dass die Bedürfnisorientierung ja eigentlich dazu führt, dass es alles einfacher wird. Also dass es irgendwie nicht ein ständiges Aneinanderreiben, nicht ständig ein Machtkampf entsteht. Dass es eigentlich letztlich zu mehr Kooperation führen kann. Es ist kein Allheilmittel so, aber trotzdem habe ich das Gefühl, es geht allen besser dabei am Ende so, ne? Das ist ja auch das, was du so ein bisschen beschreibst, ne?
Und ja, wobei ich da direkt eine Klammer aufmachen möchte, also wenn ich auf mich selber schaue und auf viele Menschen in meinem Umfeld, denen es ähnlich ergangen ist, also ich war jetzt auch nicht das Paradebeispiel für, wie man dann BO machen soll. Mhm. Weil der Standard ist, also gerade Frauen, Mütter, kümmern sich um dieses Thema, lernen, verstehen, kümmern sich dann ausschließlich um die Bedürfnisse der Kinder und merken erst ein paar Jahre oft später, ach warte mal, es betrifft mich ja auch. Mhm. Ich habe ja auch Bedürfnisse, ich zähle da auch rein. Oh, das ist überraschend. Und das ist ja im Kita-Kontext eben das Gleiche. Wenn Erzieherinnen dann, ich stelle mir gerade so eine, ich habe ganz junge Kolleginnen, selber eben noch keine Kinder, die sind in Saft und Kraft und haben Energie ohne Ende. Wenn die sich jetzt in dieses Thema reinstürzen würden, die Gefahr, sich darin zu verlieren, ist, glaube ich, wirklich da. Und es geht aber auch in so Leveln. Ich glaube, ein Stück weit ist das auch nötig. Mhm. Ich kann das besser erst für Kinder betrachten. Was ist ein Bedürfnis? Was ist eine Strategie? Worüber reden wir hier eigentlich? Wie kann ich konfliktige Situationen begleiten? Mhm. Das ist leichter, das für die anderen zu machen. Mhm. Und das Geschenk ist, wenn dann im Nachhinein kommt, ach, das betrifft mich auch. Ja. Ich darf meine Kollegin fragen, darf ich meine Pause früher machen? Ich darf sagen, nimm mir dieses Kind ab, jetzt, sonst wird es hier bitter. Ich darf sagen, ich brauche hier Hilfe. Ich darf sagen, nee, ich gehe nicht mit 15 Kindern alleine raus.
Genau, eigene Grenzen auch. Ne? Auch eigene Grenzen benennen, sozusagen. Ja. Na dann, also du hast jetzt schon einen Mythos quasi der BOP benannt. Da gehen wir nachher nochmal näher drauf ein, auf jeden Fall. Ich würde gerne erstmal damit starten, dass du uns ein bisschen erläuterst, was ist denn genau für dich BO? Weil das ist ja, also meine Erfahrung ist, dass das auch bei manchen schnell auf Widerstand stößt, einfach nur dieses Wort bedürfnisorientiert. Und bei manchen, und oft ist es auch so eine Definitionsfrage, was ist BO? Mhm. Ja, weil das kann sehr unterschiedlich verstanden werden. Und ich würde dich gerne mal fragen, was ist denn für dich BO?
Also genau, ich höre auch sofort, wenn ich darüber spreche oder ich sehe vor meinem inneren Auge die Bilder von Kindern, die auf dem Boden liegen und schreien und die Großeltern oder älteren Menschen, die vorbeilaufen, alles Tyrannen und das hat man dann davon, von diesem ewig auf die Bedürfnisse gucken. Und ich merke die Widerstände auch in mir immer wieder an verschiedensten Stellen, früher viel intensiver, jetzt viel weniger. Und ich würde auch sagen, das ist total gewachsen und aktuell, vielleicht sehe ich es in 3 Jahren ganz anders, aktuell ist für mich bedürfnisorientiertes Begleiten, gemeinsam leben, das endet eben auch nicht bei den Kindern, sondern es endet eben auch, also es geht bis in das Miteinander zwischen den Erwachsenen, die betroffen sind. Und ich würde sagen, es ist eben, dass der Fokus gelegt wird auf, wie kommen wir hier gut zusammen? Wie haben wir eine gute Zeit? Und es ist, also ich kann gut in Bildern denken, besser als in Worten an vielen Stellen. Für mich ist das, ich stelle mich neben das Kind oder ich stelle mich neben meine Kollegin. Auch in Situationen, in denen ich meine Gefühle, dass mein Körper sagt, ich muss mich hier verteidigen, meine Integrität ist angegriffen, ich bin nicht in Sicherheit, meine Autorität wird in Zweifel gestellt. Das alles macht ja Aggression, was ja schlau ist, weil formell bin ich bedroht, sozusagen. Und ich könnte jetzt in den Konflikt gehen. Und stattdessen, und da ist für mich dann BO, stattdessen stelle ich mich neben die Person oder die Personen und betrachte mit den Kindern, mit der Kollegin, gemeinsam in die gleiche Blickrichtung gucken, was machen wir denn jetzt mit diesem Morgenkreis? Das ist doch für alle hier nervig. Oder was machen wir mit diesen ollen Matschhosen für draußen? Das ist doch für alle ein Krampf einfach. Und dann gibt es manchmal Lösungen, die sind etwas besser als das, was wir hatten. Und weiter kommen wir manchmal nicht. Das ist ja auch ganz oft die Sache. BO ist nicht eitel, alten Sonnenschein, wir trinken alle Kakao und essen Keks und haben eine nette Zeit. Nö, BO ist auch, ich schreie mich manchmal an. Ich finde es jetzt aber richtig blöd von dir. Ich habe gedacht, ich kann mich darauf verlassen. Wir haben darüber gesprochen. Ich find's für'n Eumel. Das kann für mich mittlerweile total ein Teil von BO sein, dass ich deutlich sage, hier sind Grenzen und jetzt bin ich sauer, finde ich voll.
Mhm. Ja. Also so ein Miteinander verbunden sein, so, ne? Also nicht weggehen, so, ne? Also auch so dieses Dableiben neben den anderen Stellen. Also nicht so dieses, ne, früher war ja dann häufig diese Bindungsstrafen dann Thema, dass ich dann, wenn du dich so und so verhältst, wie ich das gar nicht will, dann gehe ich weg oder so. Und dieses in Verbindung bleiben und da sein, ne? Da bleiben, auch wenn es herausfordernd wird und so weiter, ne? Höre ich da so ein bisschen raus.
Ja, genau, ich gehe nicht weg und ich verstecke mich aber. Also ich gehe physisch nicht weg und ich verstecke mich aber auch nicht in irgendwelche Hierarchien. Mhm. Also ich werde nicht, ich finde, wir Erwachsenen neigen ja dann auch dazu zu so einem, so, ich erkläre dir das jetzt mal logisch, mhm, und dann machen wir so Kasten auf, mhm, in die diese Situation irgendwie reingepasst werden und werden so super erwachsisch. Mhm. Und das eben auch nicht, sondern wir, ja, also für mich ist das auch in der Praxis, ist es für mich ganz viel, ich sitze, hocke ständig, mhm, auf dem Boden. Ja, auch das muss man physisch umsetzen können und das ist nicht allen so einfach, aber ich kann ja mich wenigstens auf den bequemen Rollstuhl oder was, mhm, also ne, hier, Bürostuhl, der hoffentlich bereit steht, ich kann mich ja wenigstens da drauf setzen,
ja,
anstatt auch stehen zu bleiben.
Auch in so eine Annahme zu gehen, ne, in so eine Akzeptanz.
Genau, ja, es ist jetzt hier, ja, wie es ist und jetzt müssen wir mal gucken.
Ja.
Meine Schwester sagt immer, wie kriegen wir die Kuh vom Eis?
Genau. Ich kann ja mal einmal sozusagen eine Definition mit reinbringen, die wir immer nutzen, um Bedürfnisorientierung zu definieren, aus fachlicher Sicht sozusagen. Wir sagen immer, bedürfnisorientiert bedeutet, dass alle Beteiligten, und da sind sozusagen alle gemeint, also Kinder, Fachkräfte und Eltern, also alle Beteiligten in der Kinderbetreuung, mit ihren Gefühlen, Bedürfnissen und Grenzen. Also es geht nicht nur um die Bedürfnisse, sondern es geht auch um die Gefühle, es geht um die Grenzen, die du benannt hattest ja auch, von ich mag jetzt aber nicht, ne? So, die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen gesehen und respektiert werden. Und das finde ich immer ganz wichtig, dass wir sagen, dass diese Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen von allen gesehen werden, das heißt aber nicht immer garantiert werden, quasi. Also das finde ich total wichtig. Dann ist das, was du auch gesagt hast, geht es um die Gleichwürdigkeit. Also im gleichwürdigen Aushandlungsprozess werden Bedürfnisse einander gegenübergestellt, abgewogen. Also da, das ist dieses Aushandeln von, wie geht's uns allen gut dann am Ende? Deine Grenze, meine Grenze, dein Gefühl, mein Gefühl, dein Bedürfnis, mein Bedürfnis. Aushandeln, abwägen und den Gefühlen wird Raum geschenkt. Das find ich auch immer sehr wichtig, ne? Dass Gefühle eben da sein dürfen. Eine Wut darf sein, eine Traurigkeit darf sein. Und das wird eben nicht abgesprochen oder ja, weggeschoben oder dann folgt eine Bindungsstrafe oder was auch immer, ne? Wichtig ist der achtsame Kontakt mit sich selbst, also auch ich als Fachkraft spiele dabei eine Rolle, ne? Was geht in mir vor, was spüre ich eigentlich, welche Gefühle habe ich eigentlich, ne? Wenn man Menschen fragt, was für Gefühle hast du eigentlich gerade, das wissen die meisten gar nicht, oder was brauchst du denn gerade, ja, keine Ahnung. Wichtig ist der achtsame Kontakt mit sich selbst und den anderen. Und dann haben wir noch einen letzten Satz, den ich auch wichtig finde. Der Fokus richtet sich weniger auf die Lösungsfindung, als vielmehr auf die Beschreibung des Seins im Jetzt. Also das heißt eher die Beschreibung dessen, was da ist. Also du hast das Gefühl, ich habe das Gefühl, du brauchst das, ich brauche das. Aha, das willst du nicht, okay, ich will das nicht. So. Also die Beschreibung dessen, was da ist, bevor dann Lösungen, Kompromisse, also immer noch mal so einen Schritt zurückzugehen. Das ist das, was sozusagen das, was du gesagt hast, noch mal in eine Art Definition packt.
Ich finde es gerade total spannend, weil ich das Gefühl habe, zu allem, also es passt eben voll mit meinem Gefühl, ich fühle mich wie eine Fährfrau. Mhm. Ich habe dieses Selbststudium eben vor ein paar Jahren betrieben, habe wirklich unglaublich viel gelesen, ich bin nicht die Lesende. Ich bin kürzlich nochmal meine digitale Bibliothek durchgegangen und habe gedacht, meine Güte, wo habe ich denn da die Zeit für gefunden? Aber ich habe halt gestillt und so, ne? Das ist ja ein paar Stunden am Tag sind das ja. Und in der Nacht. Und ich habe wirklich zu jeder Gelegenheit auf dem Fahrrad und hatte ich irgendwelches Wissen im Ohr. Und mein Gefühl ist eben, das versuche ich zu tragen in die Praxis.
Mhm.
Und da finde ich jetzt total spannend, dass meine Wahrnehmung eben ist, dass es ganz viel sich um Lösungen dreht. Also ich unterstreiche und sehe auch voll, es ist super wichtig, sich für den Schritt davor nochmal einen Moment Zeit zu nehmen. Mhm. Und das Lösungen finden geht auch häufig erst dann richtig gut, wenn ich das gemacht habe, wenn ich nochmal geguckt habe, was ist genau hier eigentlich das Problem? Und dann geht es vielleicht gar nicht um die Matschhose, sondern es geht um, ach, die Jessica hat eben dir das Kuscheltier nicht wiedergegeben und darüber bist du eigentlich noch knatschig. Oder was auch immer die Sache ist.
Genau.
Oder aber wenn ich jetzt auf mich gucke, oh Gott, diese Situation in der Garderobe, da stehen jetzt schon 5 Kinder und ich weiß, denen bricht gleich der Schweiß aus und die dürfen noch nicht raus, weil es ist noch keine Kollegin draußen. Mhm. Und jetzt muss ich 20 Jacken gleichzeitig und alle reden mit mir und dann diese Kinder, erinnert ihr euch an dieses angetuppt werden?
Mhm.
Oh. Ich werde mich niemals damit anfreuen können, so angetuppt zu werden. Es macht mich fertig.
Eigene Grenze.
Du darfst total gerne deine Hand auf meinen Arm legen und dann weiß ich Bescheid, dass du was von mir möchtest. Aber hör auf, mich anzustupsen. Genau, und das ist ja, Garderobe, finde ich, ist so eine prädestinierte Situation für die Bedürfnisse passen nicht so gut zusammen. Genau, und da muss dann auch nicht die Lösung sein, alle Kinder können sich jetzt von oben bis unten jetzt sofort selber anziehen. Und sind leise oder so, sondern die Lösung kann ja eben auch sein, eine Kollegin geht schon mal raus.
Mhm.
Oder ihr seid die Größen, ihr dürft schon mal alleine vorflitzen, bei euch gucke ich jetzt als erstes, damit ihr hier schon mal weg seid.
Mhm.
Und dann ist die Tür schon mal auf oder ich reiße das Fenster schon mal auf, damit wenigstens frische Luft ist und wir nicht in Jacke und Mütze und Schal da stehen und uns kaputt schwitzen. Und mein Gefühl ist eben, dass dieses, weil der Schritt vorher für viele so schwierig ist, weil wir es ja auch alle nicht gelernt haben. Das finde ich ganz wichtig. Also gerade, was du definiert hast, ja, mach mal.
Einfach gesagt, ja.
Ohne Training, das haben wir im Studium nicht gelernt. Das haben wir als Kinder ja allermeistens selber nicht gelernt. Wann sind wir denn in einem Konflikt irgendwie nett begleitet worden und haben gehört, ach, du bist wütend, das ist okay. Das ist ein super Gefühl. Das ist wichtig.
Ja, das ist die Herausforderung, ne, dabei. Ja. So, wir sagen immer, es ist wie so eine Art Persönlichkeitsentwicklung. Und das endet auch
toll.
Nicht. Das endet auch nicht, ne? Also du startest damit und wir beschreiben das immer so als so eine Art Weg. Und diesen Weg, das ist so ein Weg der Selbstreflexion und man findet immer so Impulse links und rechts des Weges, aber das endet nicht. Also das ist so ein, ich spüre immer wieder, aha, okay, immer dann kriege ich so ein starkes Gefühl. Womit hat das denn zu tun? Ne? Also kommt dann ja auch noch so ein, wir sagen das Selbst-Ich mit dazu, das Selbst-Ich, also biografische Anteile sozusagen.
Mhm.
Und das ist, genau, das ist was ganz viel Freundlichkeit ja auch braucht, ne, zu sich selber so, ne, also so. Eine
und immer wieder ein Zurücktreten und denken, ja, habe ich jetzt nicht besser hingekriegt?
Ja.
Oder möchte ich in Zukunft anders machen? Wie kann ich denn? Und so, genau. Und meine Wahrnehmung ist aber eben, dass dieses Lösung finden, also erstmal das Erkennen, wir müssen ja einfach nur eine Lösung finden.
Mhm.
Das ist kein du bist doof oder ich bin doof, sondern einfach, und wir, einer setzt sich jetzt hier durch, sondern wir brauchen einfach nur eine Lösung für diese Situation.
Mhm.
Und dann habe ich das Gefühl, dann geht es bei ganz vielen so. Und es wird ganz klein und eng und da sind keine Möglichkeiten. Und die sehen gar nicht, wie viel, also jetzt, ich denke an Eltern, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Ich denke an Menschen in Kitas, die ich erlebe und die, von denen ich höre, ja, was soll ich denn da machen? Ach ja, das siehst du nicht. Du kannst so viel machen in dieser Situation. Du hast so, so viele Möglichkeiten. Und ja, deshalb dieses, und ich weiß, das ist eine meiner Stärken. Da versuche ich ganz doll von abzugeben, sozusagen, dieses aus der Box herausdenken, wirklich kreative Lösungswege finden und da mit den Kindern gehen. Wie oft ich bei meinen eigenen gedacht habe, oh Gott, die Situation, das ist jetzt so verfahren. Die haben sich komplett in der Wolle, wollen alle in 3 verschiedene Richtungen. Und dann frage ich, okay, was machen wir denn jetzt? Und dann sagen die, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Und dann machen die, das war so süß, dann machen die Schnick, Schnack, Schnuck. Und irgendwer hat gewonnen. Und ich sage, und jetzt? Ja, fertig. Und dann konnten wir gemeinsam in die gleiche Richtung laufen. Das hatte nichts miteinander zu tun, aber es war die Lösung. Fertig.
Ja. Ja.
Eine kleine Mickey Maus.
Mhm.
So, du bist dran. Okay, und jetzt? Welche von den 3 Bedürfnissen, also welchen Weg gehen wir denn jetzt hier? Ist egal, sag du. Alles klar. Dann ist plötzlich so viel möglich.
Ja, ja, wenn die merken, dass man sie ernst nimmt, ne? Also ich glaube, das ist schon der erste Schritt, dass man wirklich sie ernst nimmt in ihren Kompetenzen und sie einbezieht. Dann sind die manchmal auch wirklich so unglaublich kreativ, ne? Und wissen dann echt super gut, was da dann helfen kann. So.
Ja. Ja, und das ist ja eben das Ding, finde ich, wenn wir auf Kita gucken. Ich finde es super wichtig, vorneweg zu sehen, Kita, wie sie gebaut, gedacht, strukturiert ist, ist weit weg von BO oder BOP.
Ja.
Das funktioniert per se schon mal schwierig.
Mhm.
Wenn ich jetzt vielleicht in einer Elterninitiative arbeite, die besonders guten Schlüssel darstellen kann, weil die Eltern eben dick Beiträge zahlen, mag das alles nochmal was anderes sein, aber eine Regelkita, in integrativen Kitas, glaube ich, mag das auch nochmal was anderes sein, wo in multifachlichen, wie ist das richtige Wort, interdisziplinären Teams gearbeitet wird, ist das, glaube ich, auch nochmal schnell was anderes, aber die Grundstruktur Kita dann häufig ja in Räumlichkeiten, die nicht dafür gedacht waren, wir sind in einem ganz schicken, tollen Neubau.
Mhm.
Oh Gott. Wie viel da architektonisch nicht für die Kinder gedacht wird.
Ja,
also
ja.
Toiletten, Badezimmer, das ist alles fein, aber die Turnhalle ist neben den Schlafräumen der U's.
Ja.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Mhm,
also nach dem Mittagessen, wenn die Großen sich so richtig austoben könnten und das bräuchten, ist die Turnhalle dicht.
Ja, ja.
Super Idee.
Ja.
Und das finde ich ein super gutes Beispiel für, da ist es eben nicht möglich, an so vielen Stellen im Kita-Alltag ist es nicht möglich, den Bedürfnissen Raum zu geben, von niemandem, von den Kindern aber insbesondere nicht. Darum sehe ich es als super wertvoll an, so viel der Strukturen wie irgend möglich, erstmal in die Anerkennung zu gehen.
Mhm.
Richtig, Kakao, Kuschel, süß, können wir das hier nicht gestalten. Dafür haben wir die Ressourcen nicht. Das Personal fehlt, jetzt gerade ja nochmal so viel mehr und es wird ja auch nicht besser werden. Die politische Unterstützung, der politische Rückhalt fehlt. Die Fachlichkeit fehlt an einigen Stellen, wenn ich mit Menschen spreche, die auch frisch aus der Erzieherinnenausbildung kommen. Dann denke ich, hast du die jetzt gemacht oder vor 20, 30 Jahren?
Was
lernst du denn da?
Total.
Katastrophe. Die Anerkennung aus der Gesellschaft fehlt, die finanzielle Entlastung, Entlohnung fehlt, das ernst genommen werden in der Fachlichkeit, die auf der einen Seite gewünscht wird, auf der anderen Seite aber nicht ermöglicht wird, dieser Sprung zwischen Kita und Schule, was die, da findet doch, da wird, das sind doch die gleichen Kinder, die da gebildet werden. Und dieser Einbildung wird so ein anderer Wert beigemessen. Das haben wir in der Pandemie gesehen. Homeschooling, Material, ihr müsst aber, Schulpflicht. Los, Eltern, setzt euch hin mit euren Kindern. Aber ist denn, sind die Kitas groß hergegangen und haben gesagt, hier, liebe Eltern, das und das und das könnt ihr mit euren Kindern machen. Das war ja auch nicht strukturell anerkannt, Kita-Kinder brauchen auch Bildung in der Pandemie, im Lockdown zu Hause. Da müssen wir Angebote für machen. Und wenn das alles anerkannt ist, dann aber hinzugehen und zu sagen, okay, wie können wir möglichst viele Strukturen in der Kita so bauen, dass aber möglichst vielen Bedürfnissen gerecht werden kann, so dass die Kinder eben viel kooperieren können, viel wichtig sein können, wie du sagst, sich ernst genommen fühlen können.
Also da stelle ich mir tatsächlich gerade vor, wenn ich das jetzt so höre und vielleicht noch nicht so wirklich, also bestimmt im täglichen Tun hoffe ich immer schon durchaus Kontakt hatte mit der Bedürfnisorientierung. Aber wenn ich das jetzt so höre und denke, ja, vom Prinzip her ist das total, hört sich das total gut an. Und jetzt sagt Lena ja aber schon, was dem quasi alles im Weg steht. Da könnte ich mir vorstellen, dass das für einige vielleicht so ein bisschen entmutigend ist. Und da fände ich dann einfach ganz spannend, was wären denn so kleine Sachen, wo ich zum Beispiel als Fachkraft anfangen kann. Also gar nicht, dass ich gleich die ganze Struktur im Team, sondern wenn ich jetzt sage, okay, hört sich super an, finde ich klasse, was sind denn die ersten Schritte quasi, die ich dann als Fachkraft für mich unternehmen kann? Hast du da einen Tipp?
Ich sehe in der Praxis den allernaheliegendsten Stein, der ist auch nicht easy, das möchte ich nicht behaupten, aber der macht so einen riesen, der hat so einen riesen Einfluss, das Begleiten der Konflikte der Kinder. Dass wir versuchen, wegzukommen von der Richterinnenrolle und zu üben, wie das, meine Wahrnehmung ist, im U3-Bereich vielen KollegInnen noch sehr viel leichter fällt, im Ü3 wird es irgendwie schwieriger, auf dieses ganz niederschwellige, okay, hier ist ein Streit, was ist los? Was braucht ihr? Du wolltest die blaue Schippe haben im Sandkasten. Ah, und du wolltest auch die blaue Schippe haben. Und die lag auch einfach nur da, okay. Ach, und der hat die liegen lassen und dann hast du gedacht, die ist frei. Hm, okay, jetzt, ihr wollt beide die blaue Schippe haben. Guck mal, das Kind dachte deshalb und das Kind dachte deshalb, ist okay, ich habe die blaue Schippe. Was machen wir jetzt? Und wenn dieser Streit dann leider auch noch ein viertes und fünftes Mal stattfinden muss, dann nicht diesen sehr naheliegenden Weg zu gehen. Ich habe Riesenverständnis, aber wir tun uns hintenrum nichts Gutes. So, pass auf, ich nehme jetzt die blaue Schippe. Wenn ihr darum nur streitet, dann nehme ich die jetzt an mich. Da sind ja noch rote Schippen, dann nehmt ihr die. Ich sehe, wie es liegt auf der Hand, ne? Ihr streitet hier nur um diesen Gegenstand, dann nehme ich den jetzt an mich, dann ist hier Ruhe im Karton. Verstehe ich. Das macht die aber ja total abhängig. Wenn wir immer die Konflikte begleiten und entscheiden und die Richterin sind, so ist das jetzt richtig und so ist das falsch, dann sind die ja jedes Mal aufs Neue bestärkt in, ich brauche Hilfe von außen und kann das selber nicht lösen. Wenn wir aber hinkommen zu Streit heißt, wir brauchen hier eine Lösung. Oh, wir brauchen eine Lösung. Und wir holen andere Kinder dazu und laden die mit ein. Überleg doch mal mit, was können wir denn jetzt hier machen? Und denen helfen, in die Kreativität zu kommen, denen erlauben, das, was wir nicht hatten, Streit als stinknormalen Teil von gemeinsamem Leben. Das ist genauso wie das Kind hängt auf dem Klettergerüst und kommt nicht mehr runter. Ja, müssen wir jetzt gucken, was wir machen. Und weg von diesem Schuldzuweisen und Schulddenken, weil die bringt uns nicht weiter.
Ja, und das ich würde sogar sagen, wirklich, also wir sagen ja immer, nicht sofort in die Lösungsfindung gehen, sondern erstmal einen Raum schaffen, der sozusagen erstmal eine Akzeptanz dessen ermöglicht, was da ist. Also das einfach, weil oft geht es gar nicht darum, also das ist meine Erfahrung zumindest, oft geht es gar nicht darum, dass die blaue Schippe haben wollen. Sondern oft ist es auch ein, hey, wir streiten uns zum dritten Mal, weil eigentlich geht's nicht um die Schippe, sondern es geht um ganz andere Bedürfnisse und Gefühle, die sich aufgestaut haben, von einer Frustration, die davor stattgefunden hat, von vielleicht einem Streit von heute Morgen in der Familie, von ich möchte eigentlich, wenn wir jetzt in Bedürfnissen wirklich denken, ich möchte gesehen werden, ich möchte Gehör finden, ich möchte einen Kontakt haben, um mich selber regulieren zu können. Und eigentlich geht's gar nicht um die Schippe an sich, sondern um dieses, ich habe jetzt einen Raum, wo ich sein kann mit meinen Gefühlen, mit den vielleicht ja Bedürfnissen von Selbstwert, was ich mir wieder herstellen möchte, ne? Selbstwerterhaltung als Bedürfnis. Ich möchte unbewusst möchte ich mir ein bestimmtes Bedürfnis erfüllen, wo jetzt das Vehikel sozusagen der Konflikt ist. Und da in so eine Akzeptanz zu gehen von jedes Bedürfnis hat immer einen, also jedes Verhalten hat immer einen Sinn, es hat immer einen Grund und ist immer der Versuch, sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Und da in so eine Akzeptanz zu kommen und das erstmal zu beschreiben und dann erst in die Lösung zu gehen, ne? Und also oft sind ja Verhaltensweisen nur eine Strategie, um irgendwie auch Gefühle zu regulieren, um etwas nochmal integrieren zu können, etwas Erlebtes, ne? Und gar nicht der Konflikt an sich. So.
Ja, es bedeutet für uns erstmal einen Gang rausnehmen, nochmal zugucken, nochmal beobachten, ja. Und eben nochmal langsam machen. Also ich finde schon, dass, oder erlebe eben im Alltag, dass es häufig, da sind nicht selten auch einfach Missverständnisse. Ganz oft sind es einfach Missverständnisse. Ich dachte, die Schippe ist frei, du hast sie aber nur kurz abgelegt. Hier ist einfach nur kurz Bums Lösung fertig. Wenn die sich aber das dritte, vierte, fünfte Mal in die Wolle kriegen, genau, dann ist es entweder so eine klassische, drei Kinder führen zusammen eine Freundschaft, gerne ja die weiblich Sozialisierten, und machen einfach intensiv soziales Lernen. Und die ringen gerade, wer ist denn hier mit wem noch befreundet, auch wenn er nicht zum Geburtstag eingeladen ist. So. Und dann ist es vornehmlich das, so, dann ist es dieses intensive, ich lerne gerade, wie geht Freundschaft, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und das eben auch unter Umständen als solches zu erkennen. Und natürlich ist das anstrengend, das finde ich super wichtig. Also, ne, wenn du auch sagst, so achtsam mit uns selber sein, Konflikte begleiten, Alto Valley, ey, das ist Schwerstarbeit.
Ja,
total. Da kommt dieses ganze Selbst, von dem du gerade gesprochen hast, dieses ganze, all mein biografischer Shit, wie sehr ich gelernt habe, dass ich als Kind aber solche Konflikte nicht zu haben habe und meine Aggression ist nicht erwünscht und ich muss alle eure Gefühle hier irgendwie koregulieren, selbst wenn ich jetzt nicht wie mega Kind für eine Viertelstunde auf den Schoß nehme, aber ich bin hier bei euch und ich spiegel euch und validiere euch und danach bin ich im Sack.
Ja, so. Ja.
Das finde ich super wichtig, dass als erstes bei mir kurz, oh Gott, da ist jetzt schon wieder ein Streit. Alles klar, ich mache mich bereit, innerlich. Ich begleite den jetzt auch in friedvoller Manier und lasse mich erneut darauf ein, obwohl die Autobahn, die ich im Kopf gebildet habe, die sagt was anderes. Also ich muss ja gegen meine Verhaltensmuster, gegen meine Erlernten, ich kämpfe ja richtig doll in mir selber, während ich diesen Kampf da unten begleite. Genau, das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Und also ich selber, ich neige auch total dazu, viel zu reden, viel in die Worte zu helfen. Sag doch mal, was war denn jetzt? Und da geht's dir nicht gut mit, was ist denn los? Und merke dann in der Kita eben oft auch, okay, da ist eine Umsetzungsgrenze. Dann rede ich mit diesen Kindern wie mit meinen zu Hause, die es geübt sind, die jetzt eben auch nochmal ein ganz paar Jahre älter sind. Und dann stehen die Kinder vor mir, die Kita-Kinder, und Lena, was redest du da? Ganz Gesicht, was willst du von mir? Die Gefühle. Und jetzt soll ich genau beschreiben, was hier passiert. Was weiß ich denn? Und meine Kollegin steht auch neben mir und denkt, was machst du denn da jetzt? Und dann gibt es eben Situationen von, okay, ich muss sehen, ihr habt die Ressourcen gar nicht. Entweder weil ihr so aufgebracht seid oder weil ihr überhaupt gar nicht so weit in der deutschen Sprache oder überhaupt in eurer Sprachentwicklung seid. Ihr seid gar nicht so verbunden mit euch selbst. Ihr könnt das alles überhaupt nicht benennen, weil zu klein oder weil einfach dem Kind an sich fällt es schwer. Wäre eigentlich alt genug, aber ist in dem Entwicklungsalter noch nicht so weit. Und das ist voll die Herausforderung auch nochmal, die ich auf jeden Fall habe. Da ist noch mein großes Lernfeld, da langsam genug zu werden quasi.
Ja, genau. Und da ist ja wirklich, das ist ja genau das, was so wichtig ist für die sozial-emotionale Entwicklung, ne? Dass die Kinder wirklich lernen, sich selber zu spüren, die Gefühle zu spüren, ein Wort für das Gefühl zu haben, und zu wissen, auf was für ein Bedürfnis macht das aufmerksam. Das sind ja genau die Schritte der Emotionsregulation, die so wichtig sind für die Entwicklung der Kinder.
Ne? Ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du mit Fachkräften sprichst. Also wenn ich so höre, sag mal, was ist denn so ein mistiger Moment für dich in der Kita? Keine Ahnung, im Schlafraum ist die Antwort. Und wie fühlst du dich denn dann? Ja, dann denke ich, dass die Eltern so und das Kind müsste doch eigentlich mehr. Okay, das sind deine Gedanken.
Ja, genau.
Und was fühlst du denn? Ja, dann bin ich angespannt.
Ja.
Okay, das ist ein Schritt weiter. Und was? Wie fühlt sich das an? Was genau? Ja, dann ist mein Atem so schnell.
Ja.
Okay, weiter. Und dann sind meine Schultern so oben. Ah, super. Und dann ist mein Rücken ein bisschen wie ein Panzer. Ja, genau, wie so eine Schildkröte. Machst du dich ganz eng und klein. Und oder eben jemand anders beschreibt, dann grummelt es mir total im Bauch. Und ich denke, ach, guck mal, das kenne ich überhaupt nicht. Ist ja interessant. So geht das auch. Und die Gruppe merkt so, stimmt. Die einen sagen, so fühlt sich das bei mir auch an. Die anderen sagen, nee, verstehe ich nicht, das ist doch hier oben. Die Anspannung sitzt doch im Brustkorb. Und die meisten sind dann, ach, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also brauchen wirklich einen ganzen Moment, um dahin zu kommen, was fühle ich? Also Gefühl im Sinne von, in meinem Körper fühlt sich irgendwas irgendwie an. Da sind ja meilenweit von weg.
Genau.
Und da war ich auch meilenweit, also nicht, das soll jetzt überhaupt nicht irgendwie komisch klingen, ich war da auch wirklich meilenweit von weg.
Ja,
meistens. Wenn du die Gefühle nicht erkennst, wie willst du dann an die Bedürfnisse dahinter kommen?
Genau, also die meisten sind, glaube ich, echt sehr außerhalb ihres Körpers, ne, und kriegen sich gar nicht so richtig mit. Und das ist ja Teil von BO, dass ich sozusagen wirklich spüren kann, was geht in mir vor, ne? Also was für Gefühle habe ich, wo im Körper spüre ich das? Und dann, also nur dann kann ich ja auch sozusagen in eine echte achtsame Verbindung kommen, indem ich auch mich spüren kann. Ne? Und dann kann ich ja in einem Ich bin mit mir in Kontakt und jetzt kann ich mit dir in Kontakt gehen als Kind. Ne? Und das finde ich auch immer spannend in meinen Fortbildungen. Ne? Also so dieses, wo merke ich das denn? Also wo fängt meine erste Anspannung an? Die meisten merken erst, dass sie wütend werden, wenn sie explodieren. So.
Ja. Ja, genau, es ist so ein bisschen wie mit der Lupe eben auf alles draufgehen. Und ich kenne auch noch total eben das Gefühl von, boah Gott, war das ein Tag. Ich brauche jetzt, bei meinem Mann wäre es Chips, Schokolade und Cola. und eine dumme Serie. Bei mir wäre es ein langes Telefonat mit einer Freundin oder so. Und Chips und na egal, irgendwas zum natürlich habe ich auch die Tendenz, eben als jetzt ne, Strategien, mich abzulenken davon. Mhm. Und im Kopf ist schon klar, boah, das war ein Tag, ich will mich ablenken, mit welcher Strategie jetzt auch immer. Und da eben, so wie wir das mit den Kindern dann machen, Stück für Stück auch für uns selber zu lernen, weil ich kann die Lupe dahin legen. Der Tag war so und so. Warum genau? Was hat mich gestört? Was sind meine Gedanken? Was sind meine Gefühle dazu? Ich habe jetzt noch Anspannung im Körper. Ich beiß den Kiefer zusammen. Ich habe eine Unruhe in den Beinen. Aha, vielleicht sollte ich dann eben nicht mich vor den Fernseher knallen, sondern stattdessen eine Runde laufen gehen, um die Anspannung aus den Beinen rauszukriegen. Das sind meine Gefühle. Und dann dahinter, okay, und warum genau war das jetzt für mich so? Weil der Tag war, wenn ich mal ehrlich bin, haben wir viele Tage, die so sind. Aber was genau war jetzt an dem, dass ich so fertig bin?
Ja.
Und dann komme ich vielleicht dahinter, ja, die Nacht davor war eigentlich total schlecht. Ich habe super schlecht geschlafen, deshalb war ich dünnhäutig und konnte das alles nicht gut verpacken. Oder den Konflikt der Kolleginnen, den ich mitgekriegt habe, mit dem ich gar nichts zu tun hatte, der beschäftigt mich eigentlich immer noch. Und da ich habe so ein großes Bedürfnis nach Authentizität und ich habe das Gefühl, die eine Kollegin ist nicht wirklich bei sich oder so. Und eigentlich stört mich das. Oder was auch immer die Sache ist, um dann eben erst dahin zu kommen, gucken zu können, okay, das war jetzt die Strategie, die ich mir überlegt hatte. Ich wollte mich gerne vor den Fernseher knallen oder lange mit meiner Freundin telefonieren. Passt das wirklich? Mhm. Oder macht eine andere Strategie eben vielleicht viel mehr Sinn?
Ja, 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 ich glaube, darum geht es ganz viel, ne? Gesunde und funktionale Strategien zu lernen für sich selbst und ja als Fachkräfte die Kinder dabei zu begleiten, funktionale und gesunde Strategien zu entwickeln.
Ne? Also, wie geht euch das denn? Das fände ich jetzt ganz spannend. Fällt euch das für die eigenen oder die Kita-Kinder leichter oder für euch selbst?
Kommt drauf an, welche Situation das ist. Also wenn es abends zu Hause ist, ist es einfacher als jetzt im Arbeitskontext sozusagen. Ne? Also das ist, dann ist der Fokus ja eher bei den Kindern zum Beispiel. Und genau, zu Hause, dann bin ich dann schon auch, versuche ich mich auch in den Fokus zu nehmen mehr. Ne?
Ich würde auch sagen, das ist ein ganz klar, es kommt drauf an. Ich finde auch, dass in die Kinder hineinversetzen, erstmal einfacher, aber nun muss ich sagen, ich beschäftige mich ja auch schon jetzt 1, 2, 3 mehrere Jahre mit Resilienz und da gehört das natürlich alles mit dazu, ne? Bedürfnisse, was sind für Bedürfnisse bei den Kindern da, was sind bei Bedürfnisse bei mir da, das heißt, im beruflichen Kontext würde ich sagen, kann ich auch inzwischen ganz gut auf mich achten und gucken, was brauche ich denn und dieses Innehalten, einmal kurz Stopp, das willst du jetzt eigentlich gar nicht, das ist jetzt nur gerade irgendwie so dein kleiner Wutteufel, der da gerade rauskommt, da finde ich es im Privaten für mich immer noch schwerer, weil dieses Berufliche, da habe ich das inzwischen gut implementiert. Mhm. Und im Privaten, ja, da habe ich dann ja auch Menschen, die meine Trigger noch, also die noch genauer wissen, wo und wo ich auch eher in alte Muster, auch mit der Ursprungsfamilie und sowas ja reinfalle. Also insofern finde ich es für mich, aber es ist rein persönlich für mich, im pädagogischen Kontext leichter als im Daniela Zuhause-Kontext.
Ja. Was denkst du denn, was sind so Hindernisse, um BO arbeiten zu können? Also was würde jetzt Fachkräfte davon abhalten oder was könnte abhalten davon?
Also genau, es ist ja eben schon mal so ein bisschen angeklungen. Ich denke, dass also super viele Faktoren, unter anderem bestimmt die Angst, boah, wenn ich mich damit jetzt beschäftige, also ne, sagen wir jetzt die Hörerin, die bis hierher gekommen ist, denkt, ah ja, das klingt ja schon gar nicht so schlecht, aber boah, wenn ich mich damit jetzt beschäftige, ich habe davon ja hier und da mal gehört und es klingt jetzt ja so, als könnte ich da mal zu weiterlesen, weitergucken, weiterhören, ah, dann komme ich da doch nicht mehr raus. Das klingt so riesig und so viel und dann mache ich hier ein Fass auf und ich arbeite selber in der Regelkita und da ist niemand, der irgendwie darüber spricht oder wenigstens nicht in meinem direkten Team vielleicht. Ich habe da auch kein Buddy dazu, sozusagen. Also da wären wir ja schon wieder bei Resilienz. Was sind förderliche Faktoren? Ein förderlicher Faktor ist bestimmt, in irgendeiner Form Buddy zu haben. Eine Person aus der Ausbildung, mit der man noch Kontakt hat, die irgendwo anders in der Kita ist oder in der eigenen Kita oder eine Mutti-Kollegin. Für mich waren die ganz wichtig, meine Mutti-Kolleginnen. Ich hatte im Privaten ganz enge Kontakte. Das ist ja auch total spannend nochmal, wenn wir da vielleicht gleich noch kurz hingehen können. Dieses spannende, jetzt haben wir da aus der Kita-Sicht mit Eltern zu tun, die so wahnsinnig fortgebildet sind.
Mhm. Ja, ja, ja.
Und die alle mit so BO-Fachwissen um die Ecke kommen und selber quasi wie eine Fachkraft in der Kita ihr Kind abgeben wollen mit dieser ganz anderen Pädagogik als die, die... Ja. Puh, ey, das ist ja auch nochmal...
Ja, ja.
Aber Klammer zu. Mhm. Vielleicht ist da gleich noch Raum für.
Ja.
Also ich sehe eben genau die Scheu, weil das so groß sein könnte und weil das... Ja, und dann muss ich auf meine Gefühle gucken. Puh, weiß ich nicht. Habe ich ja jetzt so viele Jahre nicht gemacht. Das klingt irgendwie anstrengend.
Ja.
Und das ist ja auch mit Wachstumsschmerz verbunden. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Also ich habe einige Tränen geweint über, ach, wieso wusste ich das nicht vorher? Warum habe ich das vorher nicht verstanden? Warum habe ich das, warum habe ich meine eigenen Kinder, warum habe ich Kinder in der Kita so und so behandelt? Jetzt schnalle ich es und denke, oh wei. Mhm. So, das ist bitter an manchen Stellen. Oder aber eben auch der Schmerz von, ich hatte das selber nicht. Das ist, kann ein schmerzhaftes da drauf gucken sein, ein Trauerprozess ein Stück weit, dass mir das selber nicht, ich wurde nicht so begleitet, wie ich das jetzt umsetze. Das kann wehtun einfach, genau. Ich glaube, das kann abschrecken. Genau, dann ist Kita-Struktur an sich an vielen Stellen ein Hindernisgrund. Das BO in der Ausbildung ja häufig oder im Studium, je nachdem, welchen Weg man geht, auch noch kaum eine Rolle spielt. Leider, ich finde es faszinierend, ehrlich gesagt. Da ist so viel ja an Literatur und Fachwissen, Lerntheorie, ein beschämtes Gehirn lernt nicht. Wir wissen so viel und das kommt da irgendwie nicht an. Völlig faszinierend. Genau, dann auch diese Glaubenssätze, diese inneren Ideen von Kinder müssen aber eigentlich doch funktionieren. Und dann merke ich auch gerne dieses, ja, ein Stück weit ist, das ist ja auch nett. Und es ist ja auch wichtig, dass die Kinder ihre Gefühle kennenlernen und so, bis zu so einem gewissen Punkt. Und dann ist aber Schluss. Weil, wenn es hier eng wird, dann muss ich aber sagen,
ja,
wie es läuft, und dann müssen auch alle spuren.
Mhm.
So. Und dann ist Essig. Also das ist, glaube ich, sogar fast das Häufigste, oder? Dass sich Menschen so, ja, ich finde das ja interessant mit dieser BO und ich lese mir auch so ein bisschen an und lasse mich so ein bisschen ein und gucke auch, dass ich sowas mache. Aber dann entscheide ich, wann hier die Rollladen runtergehen. Und wann wir wieder zurückverfallen in, ja, weil ich sage.
Mhm. Also ja, das ist tatsächlich was, was ich am häufigsten höre. Ne? Dann machen wir ja nur noch, was die Kinder wollen. Da ist ja gar keine Struktur mehr. Und dann, also es geht ja nicht.
Genau, die Angst ja eben auch. Ne? Also wir erziehen hier nur Tyrannen, wenn wir so begleiten. Wir machen uns selber völlig kaputt. Und auch da eine Klammer, das ist nicht komplett unbegründet, glaube ich. Da müssen wir gut hingucken, dass sich dann Menschen nicht komplett verausgaben. Genau, und eben, dann tanzen uns die Kinder ja alle auf der Nase rum. Und die Verwechslung mit Laissez-faire, quasi. Was ja einfach überhaupt nicht der Fall ist, aber bei vielen, glaube ich, die Befürchtung, wenn wir uns erstmal zu den Kindern runterbegeben, dann kümmern wir uns ja eigentlich gar nicht mehr.
Mhm,
und ja, auch das ist wichtig. Und auch da ist ja, die Grenzen sind ja verschwommen. Also wenn wir jetzt auf Eltern gucken, die bedürfnisorientiert ihre Kinder begleiten, da sind bestimmt welche dabei, die vielleicht phasenweise, vielleicht aber auch grundsätzlich das Ding falsch verstehen,
ja,
und eben auch nur noch auf ihr Kind gucken. Also dieser Vorwurf der Helikoptereltern und so, ne? Die wirklich nur noch die Bedürfnisse des eigenen Kindes, also ich kümmere mich um die Bedürfnisse meines Kindes. Mhm. Die anderen haben übrigens auch welche. Das gilt nicht nur für dein Kind, Herzchen. Und da wird ja dann oft BO auf Dinge drauf, dran geschrieben, glaube ich, wo es auch nicht hingehört.
Ja, die es nicht sind, ne?
Ja.
Also also oft wird eben gedacht, sozusagen, das, was das Kind will, das ist das, wonach wir uns alle richten, sozusagen.
Ja.
Und das ist ja nicht BO. BO heißt ja immer im gleichwürdigen Aushandlungsprozess zwischen dir und mir, ne? Und das ist in gleicher Würde, also du und ich. Und dann manchmal priorisiere ich auch meine Bedürfnisse, damit auch ein achtsames, weiteres, strukturiertes Miteinander möglich ist, weil ich die Voraussicht habe. Sonst gehe ich ja völlig aus der Verantwortung raus. wie die aber so unglaublich wichtig ist, ne? Dass ich eben auch, und das ist ja auch so ein Mythos, wir sind jetzt schon so bei so ein paar Mythen, ein Mythos ist ja auch, wir sagen jetzt nie mehr nein.
Ne? Also, ich muss in einer Ja-Umgebung groß werden, also streichen wir das ja. Wort nein. Also,
was ist denn, was hat es denn da mit BO auf sich? Dürfen wir jetzt nie mehr nein sagen, oder?
Nein und aber wird auch abgeschafft. Wir sagen und gleichzeitig, auch wenn wir aber meinen. Nur noch, also tatsächlich bin ich ein Riesenfan von und gleichzeitig oder Gleichzeitigkeit. Ich finde es super wichtig und wir sagen ganz oft aber, wo wir das eigentlich nicht meinen. Mhm. Also aber heißt ja, ich stimme dir bedingt zu, aber eigentlich nicht. Also ein Stück weit wenigstens nicht oder komplett nicht. Und das sagen wir häufig an Stellen, wo wir meinen, ja, da hast du recht und hinzu kommt noch.
Genau.
Sozusagen.
Ja.
Genau. Aber ich bin ein Riesenfreund von Nein, von einem dollen, klaren Nein. Unter anderem, damit die Kinder wissen, dass das okay ist, das zu sagen, dass sie abgucken können. Menschen dürfen auf ihre Grenzen achten. Und wenn wir jetzt eben auf so einen Kita-Alltag gucken, wenn wir BO ernst nehmen, und das die Definition, die du gerade auch aus der Theorie quasi gegeben hast, dann bedeutet das ja selbstverständlich, dass wir Strukturen brauchen, dass wir Essenszeiten brauchen, dass wir gucken müssen, okay, es gibt Kinder, die brauchen Schlaf oder Ruhe. Dann bauen wir für die eine Struktur, dass die verlässlich die Möglichkeit haben, sich das auch zu holen. Wir gucken, wir möchten die Arbeitskräfte, die da sind, möchten ihren Job gut machen und möchten den Auftrag, den sie haben, gut erfüllen. Dazu gehört auch Sprachstandserhebungen, Dokumentation, was man alles so machen muss. Dafür muss Zeit eingeräumt werden. Damit dafür Zeit eingeräumt werden kann, braucht es einen Plan, wann kommt die woher. Das bringt dann alles Strukturen und Klarheiten mit sich, damit Kollegin A sich jeden Mittwoch für eine Stunde, was weiß ich, rausziehen kann, muss das bedeuten, dass verlässlich Kollege BC in den und den Räumen ist. Wir müssen die Sicherheit aller gewährleisten. Das ist ja auch, ganz häufig ist es ja auch ein, ich bin deine Erzieherin, ich bin deine Kita-Frau und mir ist es wichtig, wie es dir geht. Aber mein Fokus ist, dass du und alle anderen hier in Sicherheit sind und wir es alle möglichst gut haben. Und mein Fokus ist nicht, dass du mich die coolste Person auf der Welt findest. Weder als Mutter zu Hause noch als Kita-Frau. Das ist okay, dass du mich jetzt richtig doof findest. Ich weiß, es geht vorbei, das halte ich aus, das muss ich abfangen können. Das ist für uns beide nicht schön, mir wäre es auch anders lieber. Aber es ist völlig okay. Dich macht das jetzt wütend. Und ich bin die Stellvertreterin dieser Regel und dieser Rolle. Und also jetzt ganz in der Praxis, bedeutet das, wenn ein Kind, ich war gestern, meine Stimme ist auch noch so ein bisschen Stadionstimme, wäre es bei meinem Mann, bei mir ist es die Turnhallenstimme. Ich hatte gestern Turnhallendienst und bin danach noch so ein bisschen wenn da ein Kind in der Turnhalle nochmal und nochmal und nochmal nicht in der Lage ist, Rücksicht auf die anderen zu nehmen, Rücksicht auf sich selbst zu nehmen und es gibt einen Unfall nach dem anderen, dann kann ich sagen, pass mal auf und du verlässt jetzt die Turnhalle, weil das geht hier so nicht. Ist eine Möglichkeit. Ich kann aber auch sagen, Hase, komm mal kurz, ich hock mich neben dich, guck mal, da bist du eben in das Springen reingestolpert und dann hat das Kind geweint und wir haben Kühli geholt, da ist gerade das und das passiert und da ist das und das passiert. Ich sage, du hast jetzt noch einmal die Möglichkeit, guck mal, hier in der Ecke, da kannst du, was, das sehe ich, das könnte funktionieren, da kannst du versuchen, ob du einen Anfang kriegst, ob du dich da reinmischen kannst. Da ist, glaube ich, Platz in der Höhle, die da gerade gebaut wird. Und wenn das aber nicht klappt, und du springst dir nochmal zwischen den Sachen, die gerade stattfinden und wir haben das nächste Kind, das weint, dann möchte ich, dass du dir einen anderen Platz suchst, damit hier alle in Sicherheit sind. Und ich fände es, ein älteres Kind mit mehr Zuhörvermögen, ein jüngeres Kind, dann wäre jetzt hier Stopp, ein älteres Kind mit mehr Zuhörvermögen, dann käme noch, und ich finde es selber super schade, dass ich jetzt nicht eine weitere Kollegin rufen kann, die dich mal eben abholt und dir den Weg in den nächsten Raum begleitet. Oder eine Kollegin dazu holen kann, damit ich einfach weiter mit dir Seil springen kann. Oder was auch immer die Sache ist. Ich finde es voll schade. Haben wir aber nicht, können wir nichts dran machen, ist jetzt so. Und das bedeutet, dass ich jetzt einfach nur sage, entweder noch ein Versuch oder aber, und jetzt ist für dich hier Schluss. Die Turnhalle ist rappelvoll, ich bin hier alleine, die Sicherheit geht vor, du musst jetzt den Raum verlassen.
Ja, und da ist echt, glaube ich, der Unterschied zwischen BO und nicht BO ist quasi dann an der Stelle wirklich ein Ich zeige mich hier als eine Person mit Grenzen, mit meinen eigenen Gefühlen, mit dem, was mir wichtig ist. Und ich zeige mich authentisch mit dir in Beziehung. Und wir setzen uns einander in Beziehung. Und ich sage, mir ist es wichtig, dass alle hier sicher sind. Ne? Ich achte darauf, das ist meine Verantwortung. Und nicht du bist hier der Schuldige sozusagen. Ja, genau. Ne? Und das ist das Entscheidende. Ich habe hier eine Grenze. Ich sorge für die Sicherheit aller. Was machen wir denn jetzt? Und dir scheint es hier, also dann nochmal in die Empathie zu gehen, dir scheint es hier zu viel zu sein. Mhm. Dir ist langweilig, ne? Also nochmal sozusagen nicht in so eine, hier muss eine Konsequenz hin, sondern ich zeige mich authentisch und ich möchte dich verstehen, ne? So.
Ja.
Und das so in so eine Beschreibung zu bringen von, das ist das, was jetzt gerade hier da ist und wir zeigen uns einander, ne? Und dann kann natürlich trotzdem sein am Ende, hey, ich glaube für uns alle und für dich ist es auch am besten, wenn du jetzt aus der Halle rausgehst, schau mal, draußen ist die so und so. Ne? Also dann quasi kann
genau, also
eine gemeinsame Entscheidung sein für das Bedürfnis des Kindes, ne? Und nicht ein, weil du so bist, musst du raus.
Ja,
so.
Genau. Und wenn ich keine Person habe, die den Übergang machen kann, dann kann ich ja wenigstens so. Also ich frage ein anderes Kind, ob es mitgehen
zum
will.
Zum Beispiel.
Wenn, wenn das Kind, bei dem ich entscheide, das klappt jetzt hier nicht mehr, noch die Kapazitäten hat, dann klar würde ich auch als erstes sagen, hast du noch eine andere Idee oder willst du nicht mehr? Ich erinnere dich, da oben ist das coole Spiel, das hast du in letzter Zeit, hast du da auch Lust zu gehabt. Vielleicht hilft dir das von alleine schon den Schwung zu kriegen. Klar kommt das alles zuerst. Aber ich meine jetzt wirklich in so Situationen von, meine Kante steht auch schon hier oben.
Genau.
Dann ist, also dann kann eben das Beste, was möglich ist, auch einfach nur sein, du gehst jetzt, weil das ist hier zu viel. Nicht du bist zu viel, sondern, und das eben auch, das ist bei mir jetzt eher so eine, nee, kommt in der Turnhalle auch vor, ist aber auch gerne so eine Kreativraumsache. Wir wollen aber bitte das und das auspacken. Leute, wir haben jetzt hier 20 Minuten noch. Guck mal, wir müssen das alles aufräumen. Ja. Auf gar keinen Fall.
Wir passen
nicht nur die Ohren.
Ja.
Das schaffe ich überhaupt nicht.
Mhm.
Und ich könnte sagen, wie kommt ihr auf die Idee? Okay, manchmal sage ich auch, wie kommt ihr denn auf die Idee? Aber das ist ja nochmal was anderes als, warum macht ihr das?
Ja.
Naja, wir machen das, weil wir sind Kinder übrigens. Guten Tag.
Mhm.
Die Antwort ist meistens eigentlich sehr klar. Aber das ist ja auch so ein ganz häufiges... Ich merke die Anteile in mir selber auch, dass ich neben denen stehe und denke, was denkt ihr euch denn dabei? Was war das denn für die? Im Ernst? Und dann eben auch gerade, wenn ich ja diejenige bin, die versucht, auf Augenhöhe zu gehen, in den Kontakt, immer Lösungen zu finden. Und dann kommen die da lang und treten mir von hinten in den Hintern.
Wow.
Oder ne, und machen irgendwelche hintenrum Nummern, wo ich so denke, aber ich bin doch die, mit der man eben alles besprechen kann.
Ja, dass man dann frustriert ist, weil man alles gegeben hat. So, ne?
Ja.
Ist echt, da muss man auch selber mit sich echt gut in Kontakt sein und so, ne?
Ja, und da immer würde ich klar sagen, Ende Popende. Und nur weil ich überhaupt mit euch spreche und auf die Augenhöhe gehe und Lösung finde, heißt das nicht, dass jetzt bei mir hier keine Grenzen werden
oder
so. Ich bleibe ein Mensch.
Genau.
Mit hier ist auch mal Stopp und so. Und ja, also genau, mir ist eben auf jeden Fall wichtig, dieses, weil ich da selber auch oft Schwierigkeiten mit hatte, wenn ich mich in die Literatur versenkt habe, hatte ich an vielen Stellen schon den Anspruch, und dann muss das jetzt auch so aussehen, sowohl für zu Hause als auch für die Kita, dann will ich das jetzt, ich will das Instagrammable, Filter drüber, schräges Licht von hinten, alle haben's zuckersüß Bild. So, und das ist aber eben oft nicht die Realität. Und bedürfnisorientiert an eine Sache rangehen, ist manchmal auch nur so ein kleiner Schritt, weil da mehr Luft nicht ist. Und ist eben ein, vielleicht bleibt auch nur der Raum für, ich weiß, du findest die Matschose doof, du ziehst jetzt trotzdem an. Fertig. Und dann ist nur Raum für, ich nehme dich in deinen Gefühlen ernst.
Mhm.
Und vielleicht kann ich gleich im Garten, wenn wir draußen angekommen sind, die Schreierei hat ein Ende, kann ich mich nochmal eben hinsetzen und anbieten, sollen wir nochmal drüber reden. Oder willst du jetzt einmal, guck mal, wir legen die Hände beide auf die Rutsche. Es ist wirklich super kalt. Das wäre mit deiner Strumpfhose alleine keine gute Idee gewesen. Oder was auch immer. Vielleicht geht's da dann nochmal, ich kann es nochmal aufgreifen. Aber in der Situation ist manchmal nicht mehr möglich als, findest du blöd, ich höre dich, wir machen das jetzt trotzdem. Je kleiner die Kinder, umso eher sind ja solche Situationen, also im U3-Bereich, ja. Ne, wenn da alle 8, 9, 12 Kinder in den Matschsachen stecken, dann ist manchmal auch wirklich nur, ich mache das jetzt mit dir, du darfst gerne weiter schimpfen, ich schimpfe nicht zurück, sondern halte aus. Und dann sind wir draußen, dann ist die Luft besser und dann ist auch schon wieder gut, quasi. Mhm. Und dann müssen wir gemeinsam oft durch Sachen durch. Aber, ja. Aber da auch, ich bin neben dir.
Wobei ich schon, also da finde ich schon wichtig, anzuerkennen, dann danach wirklich nochmal zu benennen, dass ich über deine Grenzen gegangen genau. bin. Ne? Also das ist ja das, was du meinst, ne?
Du findest das jetzt richtig doof.
Genau, ich bin eben über deine Grenzen gegangen, du wolltest das gar nicht. Und dann zählt für mich auch, dass ich das sehe, dass ich über die Grenzen gegangen bin, auch wenn ich sie nicht einhalten konnte. So, ja. ne? Genau, das ist das, was du, glaube ich, meinst. Und eben auch, und das finde ich, ist auch immer so wichtig, dass eben ein Wunsch nicht immer ein Bedürfnis ist. Ne? Okay. Also das ist ja. so wichtig. Also diese Unterscheidung zu treffen, nicht alles, was ein Kind will, ist das, was es braucht. So, ne? Und da eben auch sich zu trauen, auch in den Konflikt reinzugehen, anstatt ihn zu umgehen, ne? Indem ich halt Ja sage, wo ich eigentlich Nein meine. So. Ne? Also das ist auch, glaube ich, total wichtig.
Das ist ja auch so was Spannendes. Genau, wir waren ja eben schon kurz beim Nein. Ich beobachte bei mir ganz deutlich, dass ich, wenn ich einmal das Nein ausgesprochen habe, danach ganz oft wohl wieder der Raum da ist. Ich habe selber gesagt, nee, das können wir jetzt nicht mehr machen. Keine Chance, ist nicht, nein, machen wir nicht. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, oh, guck mal, das konnte ich vertreten. Und dann passiert irgendwas, keine Ahnung. Und ich sage, naja, gut. Mhm. Das eine Buch, ja, kriege ich noch hin. Das lese ich noch eben vor. Und dann geht es wohl. Mhm. Das ist ein ganz, weiß ich nicht, faszinierend. Ja. Und ich glaube, dass das ganz oft bei Kindern auch passiert. Dann müssen die zu, nein, ich räume aber nicht auf, müssen sie dreimal Nein gesagt haben. Und haben das Nein vertreten und haben gemerkt, das geht, um dann zu sagen, ah ja, komm.
Ja, und das ist ja auch in der klassischen Erziehung ist das ja No-Go. Ne? Wer A sagt, muss auch B sagen.
So. Ja, genau.
Und das ist so wirklich dieses Machtkampf-Ding. Ne? Also dieses, das ist ja klassische Erziehung. Ich darf auf keinen Fall einknicken. So. Und dann, wenn wir aber hingehen zu, ich bin ein Mensch, du bist ein Mensch und ich habe jetzt vielleicht meinen Selbstbestimmungsraum, den ich hier wahren möchte und dann merke ich, okay, es geht halt doch, ihr habt mich überzeugt oder sowas, dann ist das ja menschlich. Also dann ist ja das, ja. dass du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch und wir müssen nicht auf Biegen und Brechen in einem Machtverhältnis bleiben, wo ich bestimme. So, das ist ja der Unterschied. Ne?
Ja.
Und dann kann ich halt dann, ne, also wenn ein Kind eben dreimal Nein sagt, dann ist ja einfach das Bedürfnis nach Selbstbestimmung gerade so wichtig und Wahrung der Integrität und dann sind es 3 Minuten und ich kann meine Integrität und meine Selbstbestimmung mir erfüllen und dann sage ich auch, ja, okay, jetzt habe ich meine Selbstbestimmung bewahrt und jetzt, ne, so. Also das ist, geht ja uns auch manchmal so und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir statt wer A sagt, muss auch B sagen, hinkommen zu wer A sagt, kann auch feststellen, dass das A falsch war oder so. Ne? Also oder dass ich dann doch was anderes gut finde.
Ja,
also
dass C und D möglich werden.
Echt wichtig.
Oder? So, ja, ne? Total.
Ja.
Genau, du hast gerade kurz auch Konsequenzen und so.
Ja.
Da erschließt sich ja dann auch nochmal so ein komplett anderer Blick. Also abgesehen davon, dass, glaube ich, an vielen Stellen von Konsequenzen gesprochen wird als Deckmantel für eine neue, hübschere Form der Bestrafung.
Ja.
Was mir sehr schwer fällt zu hören. Und ich weiß noch, dass ich als Kind nicht verstanden habe, was das sein soll. Hausarrest. Meine Schwester und ich haben unsere Eltern irgendwann angefleht. Können wir auch einmal Hausarrest haben? Die anderen haben das alle. Wie geht das? Mein Kind hat auch irgendwann gesagt, du, kannst du mir mal Zimmerarrest geben und dann bringst du mir auch nur Wasser und Brot. Damit ich weiß, wie das ist. Ja, können wir gerne ausprobieren. Also gerade auch mit so einem Ding oder mit einem in der Kita jetzt und dann darfst du aber nicht mit raus. Und man schießt sich einfach ins eigene Bein. Ja, dann sag mal dem Vorschulkind mit nichts als Energie in den Backen und dann darfst du jetzt aber nicht mit auf den Spaziergang. Herzlichen Glückwunsch, gute Idee.
Ja.
Super. Ja, das wird ein ganz entspannter Nachmittag, glaube ich.
Okay, Lena, es ist, also ich könnte mit dir ewig sprechen. Ich habe jetzt noch eine, wichtige Frage, die mir so auf der Seele brennt. Und zwar, du hast vorhin gesagt, du bist so, du hast keinen Buddy. Also du bist so ein bisschen alleine so im Team mit BO also gefühlt. Ja, aktuell. Und
zum Glück nicht ganz.
Nicht ganz, okay.
Nicht ganz zum Glück, ja.
Ja, okay. Dann, du hast doch bestimmt aus der Praxis viel Erfahrung, welche Widerstände so kommen oder was so für, was so gesagt wird, so für Abwehrargumente, warum jetzt BO Menschen nicht umsetzen wollen im Team oder also ne, so Widerstände. Hast du das erfahren? Also, dass du belächelt wurdest oder sowas?
Ich würde jetzt sagen, mehr Stirnrunzeln als lächeln, aber okay. Auf jeden Fall waren da Gefühle.
Ja.
Wenn ich dem Kind im U3-Bereich das Fleisch abgeputzt habe, weil das wollte die Soße nicht essen, habe ich einen Zehver genommen und habe das abgeputzt, weil was soll's denn? Ja, aber das schaffen die vorne im U3-Bereich, schaffen die das ja auch nicht. Nee, dann schafft das Kind das aber ja hoffentlich selbst, weil dann ist das ja 3 und dann müsste das ja hinkriegen. Genau, und es ist ganz viel die Sorge vor, dann, das schaffen wir ja nicht. Wenn wir das jetzt alles so machen, dann schaffen wir das ja nicht. Und das ist eben, ich verstehe es und möchte aber sagen, nein, 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 das versteht ihr alles falsch, weil das, was passiert, ist ja, euer Nervensystem geht runter.
Mhm.
Ihr habt den Job ja gewählt, weil ihr da Bock drauf hattet.
Mhm.
Und ihr hattet ja eine Idee davon, wie ihr mit den Kindern in Verbindung seid und ein Team seid gemeinsam. Und das seid ihr doch jetzt kaum. Guckt doch dahin. Und darüber habt ihr auch Schmerz und Unwohlsein und der Tag strengt euch deshalb mehr an und ihr habt ganz oft das Gefühl, die Kinder arbeiten gegen euch. Die Rahmenbedingungen die Politik arbeitet nicht für uns, die Leitung die Verbundsleitung, wer weiß, habt ihr oft das Gefühl, die arbeiten nicht für euch, weil die unter anderem kein Fachpersonal herzaubern können. Und dann habt ihr auch noch das Gefühl, die Kinder arbeiten gegen euch, weil sie sich nicht an Regeln halten, weil sie blub. Und wenn ihr aber, ich schwöre, verspreche, wenn ihr euch darauf einlasst, nochmal mehr hinzugucken, das Kind tut alles für sich und nie gegen dich. Die möchten kooperieren den ganzen Tag. Dann macht das Ding mehr Spaß. Das ist auch anstrengend, das will ich überhaupt nicht verneinen, gerade in den ersten Wachstumsschüben, die dann so kommen. Das ist nicht unanstrengend, aber das wird so viel freudvoller, das Miteinander. Und die Kinder verändern sich so sehr, das ist auch so spannend, finde ich, zu sehen, was bei denen plötzlich möglich ist, wie sehr man sich auf die verlassen kann, wie sehr man die einbinden kann in Dienste, in eben auch Konfliktlösungen. Also ne, dann kann ich das große Kind schicken, geh mal eben da zu denen, weil ich muss hier noch trösten, kannst du da schon mal zuhören gehen oder so. Und dann nochmal das Ding der Elternarbeit, auf die sich das natürlich auch, auf die sich das Ganze natürlich auch auswirkt. Genau, es wird einfach schön.
Ja, ja.
Ja, und gleichzeitig verstehe ich die Angst. Ich verstehe die Angst vor, wie sollen wir das denn alles schaffen?
Mhm.
Voll.
Also so, das ist so das Haupt. Also der Hauptwiderstand sozusagen, so dieses, oh Gott, wie soll ich das alles schaffen? Das fühlt sich so groß an, ne? Also ich glaube, genau. Da entsteht auch schnell so ein Bild von, oh Gott, ich muss jetzt Kindern alle Wünsche erfüllen, die ganze Zeit. Ich muss wie so ein Schatten hinter denen herlaufen und ihnen alles erfüllen eigentlich, was sie brauchen, was sie wünschen. So. Und das ist es ja nicht. Ne? So.
Und dann auch nochmal auf Leitungskräfte geguckt, die, wenn sie das ernst nehmen und umsetzen, das ja für ihre Mitarbeitenden auch gelten lassen müssen, die ja dann auch nochmal Angst haben, oh Gott, wenn ich meinen Mitarbeitenden jetzt so begegnen soll, wie ihr gerade gesprochen habt, dass Kindern begegnet werden soll und ich soll bei denen auch die ganze Zeit denken, die tun, was sie können, die tun zu jedem Zeitpunkt des Tages, was in ihrer Macht steht und versuchen hier einen guten Job zu machen. Und dann gibt es Stellen, wo ich denke, das soll das Beste gewesen sein, im Ernst? Schon wieder eine Kaffeepause, schon wieder eine Zigarettenpause, schon wieder 5 Minuten eher gegangen oder was auch immer es ist, die Spülmaschine nicht ausgeräumt, da haben wir doch x-mal drüber gesprochen, schon wieder am Handy gewesen. Ja, und auch denen gegenüber und auch im Team dürfen wir einander gegenüber konstant wohlwollend sein. Das heißt nicht, dass wir uns super sympathisch sein müssen, aber wir dürfen eben in Verbindung und auf Augenhöhe bleiben.
Ja, ja. letztlich ein, ist es ja eine Art von Menschenbild, die ich dann verinnerliche, ne? Von einem humanistischen Menschenbild, von jeder gibt immer sein Bestes, ne? Und jeder ist immer dabei, eigentlich sich seine Bedürfnisse zu erfüllen. Und das entspannt, ne? Also wenn man das sozusagen als Menschenbild verinnerlicht, kann das einen wirklich sehr entspannen, weil ich das eben alles nicht auf mich projizieren muss, sozusagen, oder, ne, sondern ja, bei mir bleiben kann letztlich.
Ja.
Ja. Okay, Lena, vielen Dank. Möchtest du am Ende oder wenn du jetzt den Zuhörenden so am Ende noch was mitgeben wollen würdest zu dem Thema BO, irgendwie ein paar Tipps, wie sie loslegen können oder irgendwas, was dir noch am Herzen liegt, ist noch was übrig, was du noch gerne sagen möchtest?
Ich darf nicht nur mit Worten was mitgeben sozusagen, sondern ich darf eine PDF anhängen, die runtergeladen werden kann. Die ist eben genau für den von mir beschriebenen Anfang von Wie begleiten wir Streit? Und ist eben die Möglichkeit, sich das in der Kita, wenn man es auf die richtige Größe kopiert, zum Beispiel in die Türrahmen zu packen, um für alle sichtbar die Kindervariante auf Kinderhöhe, die Erwachsenenvariante auf Erwachsenenhöhe, und ist eben so die visualisierte Erinnerung von so wollen wir Streit lösen und begleiten, dass für alle klar ist, das sind hier die Regeln für Streit sozusagen, nämlich, oh, da ist was passiert, ich hole gegebenenfalls Hilfe, auch dieses, ne, wenn Kinder sich Hilfe holen, das ist okay, das ist was Gutes, das wollen wir unterstützen, nicht hier irgendwie Petze und so, nein, danke, dass du Bescheid sagst, ihr braucht Hilfe, dann, das ist mein Job, dafür komme ich. Und jetzt machen wir uns zusammen hier auf Forschungsreise und gucken, wer braucht hier was, was ist eigentlich los gewesen, worüber reden wir hier eigentlich, und dann gucken wir gemeinsam, was sind die Möglichkeiten, und wir streiten ohne Verlierer, Verliererin, und wir suchen nicht Schuld, weil das bringt uns beides nicht weiter, das können wir weglassen. Genau, da habe ich eine Visualisierung für erstellt, die darf ich mitgeben, und eben die Einladung gebe ich mündlich mit sozusagen, ja, sich dem sanft und vorsichtig anzunähern und auch die Widerstände, so, ne, bei dem, was jetzt gehört wurde, vielleicht, die da sind, und Gefühle von allein das Zuhören macht mir enge oder lässt mich überfordert fühlen oder so. Das ist okay, das darf so sein. Such dir echt jemanden, entweder das eine Buch, das eine Hörbuch, den einen Podcast, den einen Instagram-Kanal, YouTube, was auch immer, als Buddy äquivalent, wenn keine Person da ist. Es ist wirklich nicht einfach, sich da alleine auf den Weg zu machen, glaube ich. Genau. Und falls ihr Schlafraum begleitet und Einschlafsituationen begleitet, dann gäbe es da diese Kaki- und Hörgeschichten, die unter Umständen das Richtige sein könnten, weil sie so langweilig sind. Ich kann unheimlich langsam erzählen. Es entspricht überhaupt nicht meinem Naturell. Also die Sprechstimme von jetzt, die findet da nicht statt, sondern es sind wirklich sehr, sehr langsame, weiche Geschichten, die eben auf jeden Fall safe schon mal frei sind von Rassismus, Adultismus und allen anderen Ismen, die in sonst so vielen Hörspielen zu finden sind.
Ja.
Das sozusagen auch als Giveaway. Auf allen möglichen Plattformen, Kaki und heißt es, und steht zur freien Verfügung.
Okay. Ja, wir danken dir, dass du da warst, Lena. Vielen Dank und danke euch als Zuhörenden auch fürs Dabeisein.
Tschüss. Danke euch beiden, ganz doll.
Wenn du in der heutigen Folge neue Impulse für deinen Arbeitsalltag sammeln konntest, dann lass dir jetzt dein neues Wissen von der PEDECO-Akademie bescheinigen. Besuche dafür die Online-Lernwelt der Akademie unter lernwelt.pedico-akademie.de. Nach einer kurzen Lernerfolgskontrolle erhältst du eine Kompetenzbescheinigung für das heutige Thema. Unser Tipp: In der Lernwelt kannst du jederzeit und völlig flexibel noch mehr pädagogische Themen entdecken. Melde dich jetzt an und erhalte Zugriff auf über 50 Videokurse und Lernartikel von erfahrenen ExpertInnen. Wusstest du schon? Dieser Podcast wird in regelmäßigen Abständen auch live aufgezeichnet. Du hast die Möglichkeit, online dabei zu sein, die ExpertInnen persönlich kennenzulernen und dich direkt am Austausch zu beteiligen. Die Termine und Infos findest du auf der Homepage der PEDECO-Akademie unter dem Suchbegriff Masterclass. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Mach's gut und bis bald in deiner Lernwelt oder zu einer neuen Folge von Weiterwachsen als Kita-Fachkraft.